Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode What the Funk. Ja, schon lange nicht mehr aufgenommen. Letztes Mal war nach Singapur, schon wieder eine Weile her. Ja, vieles passiert oder auch nicht so viel. Ich war im Trainingslager, Höhentrainingslager in Sierra Nevada und jetzt letztes Wochenende The Championship Challenge Samorin. Gibt es natürlich ausführlichen Race Report und was genau passiert ist im Rennen. Will natürlich nicht viel vorwegnehmen, weil genau, wir wissen ja, es gibt einige, die holen sich die Ergebnisse etc. alles aus dem Podcast.
Nichts spoilern hier, Fred, nicht das ist ganz spoilern. Wichtig, das haben wir gelernt. Ich sage nur so viel, das tat weh. Damit jetzt hier kurz rein in die Werbung und dann starten wir mit dem Podcast.
Let's go.
Und in der Werbung, Fred, Powerbar, wieder unser Presenter. Und mir wurde da was zugetragen. Es gab jetzt auch so ein kleines Video. Es gibt wieder neue Geschmacksrichtungen und die sind angelehnt an einen Getränkesponsor von dir. Was hat das damit auf sich?
Ja, und zwar an Erdinger Alkoholfrei mit der Sorte Grapefruit. Und jetzt gibt es das Powerbar Fuel Gel in der Geschmacksrichtung Grapefruit von der neuen Blackline. Und das ist auch, ich muss sagen, geschmacklich. Also ich mag ja auch Erdinger alkoholfrei. Grapefruit mag ich lieber als das Zitrone.
Die haben das nur wegen dir gemacht.
Genau. Und auch das Grapefruit-Gel ist auch echt richtig gut. Das eine während der Einheit, das andere nach der Einheit. Dann kannst du den ganzen Tag einfach nur Grapefruits essen.
Sehr gut, also du hast dein Favorite Gel schon gefunden für Training und Race Day oder variierst du da nochmal ein bisschen für Race Day was anderes als im Training?
Ich mix allgemein immer durch, ich versuche auch so im Race immer so verschiedene Geschmacksrichtungen zu nehmen. Jetzt gibt es so viel neue Geschmacksrichtungen von Powerbar, da ist jetzt wirklich, da kannst du für jedes Gel, das du im Rennen nimmst, kannst du eine andere Geschmacksrichtung nehmen.
Wir sind ja schon wieder fast beim Cocktailkurs angelangt, wie letztes Mal. Also Orange.
Das ist ja auch wieder interessant, das alles irgendwie zu mischen.
Ja. Nee, ist ja auch voll geil. Das ist ja auch, wenn man sich im Kopf so seine Lieblingsgeschmäcker zurechtlegt und dann so anfängt, vielleicht mit allem, was so geil ist, aber nicht der Lieblingsgeschmack. Und dann je härter das Rennen wird, geht man immer weiter zum Lieblingsgeschmack hin. Das ist ja für den Kopf auch ganz geil. Das vielleicht noch als Tipp. Und dann gibt es am Ende Grapefruit und nach dem Rennen nochmal Grapefruit.
Stimmt.
Also, wenn ihr es einfach mal ausprobieren wollt, wir haben noch Codes für euch wieder. Nicht nur auf die Gels, sondern auf die komplette Blackline, also die geilen Recovery-Produkte, die neuen, die 90 Gramm Cup, Drinks, alles, was Fred im Rennen und im Training bei harten Sessions benutzt, um eben auf die ganzen Kohlenhydrate, die ihr durchballert, zu kommen. Ich meine, ihr kennt es alle, Ernährung ist einfach super wichtig im Training und im Race Day. Und Train Your Gut, auch ganz wichtig, also nicht nur im Race die Kohlenhydrate nehmen, sondern auch schon das alles testen vorher. Auf powerbar.eu könnt ihr euch den Warenkorb vollballern und mit einem Warenwert über 50 Euro könnt ihr den Code PBPL15 nehmen für 15% Rabatt. Auf einem Warenkorb über 100 Euro den Code PBPL, alles groß geschrieben, 20 für 20% Rabatt. Und die sind gültig bis zum 30.06. Alle Infos nochmal in den Shownotes, gilt nämlich nicht für rabattierte Produkte und so weiter, aber alles, was ihr wissen müsst und auch die Links, checkt die Shownotes aus, ballert euren Warenkorb voll und probiert euch mal durch das neue Sortiment und stellt euch eure Gel-Reihenfolge zurecht für ein Training Day oder fürs Race Day, für ein Race Day, wie Fred das macht. Und damit rein in den Podcast. Erste Update, What the Funk, und What the Funk war da los in Samorin, Fred? Aufgrund der ganzen Ereignisse da, würde ich sagen, starten wir mit Samorin rein und nicht mit Sierra und Höhentrainingslager, weil, also ich bin ja selber rund um Köln gefahren, das heißt, ich habe es nicht live alles mitbekommen, habe dann danach alle Infos mir geholt und habe nur gesehen, weil hier war das Wetter, es war bewölkt, hat so ein bisschen geregnet, aber alles okay. Aber bei euch, das war ja, also hier war so geiles Wetter die ganze Zeit und dann Race Day hat's euch voll erwischt und das war ja Mayhem anscheinend in Samorin. Erzähl mal ein bisschen.
Oh, ich kann mich auch nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so ein kaltes Rennen gemacht habe. Also auch so, San Francisco, Lahti und so, da hat es zwar geregnet, aber da war es nicht so kalt. Aber so richtig, dass ich halt auch im Rennen dann so gefroren habe und alles. Also ging ja schon los mit der Wassertemperatur, die hatte 12,5 Grad. Und dementsprechend ist dann die Regel, dass die Schwimmstrecke verkürzt wird unter 13 Grad auf 750 Meter. Wenn es unter 12 Grad gewesen wäre, dann wäre es ein Duathlon geworden. Und ja, das ist schon mal, also gefreut hat es mich nicht. Klar waren da irgendwie bessere Schwimmer als ich am Start, so wie also Hannes Butters, Henry Schoeman, Richard Wager. Also war ja schon echt die Creme de la Creme von den Triathlon-Schwimmern am Start. Oder Justus Nieschlag auch, gerade auch einer im Vorfeld, eigentlich einer der Hauptkonkurrenten dort. Aber trotzdem zähle ich ja eher noch so zu den besseren Schwimmern, wenn man das gesamte Feld betrachtet. Und es gibt ja dann auch immer viele, die dann so sehr gut Radfahren und laufen können, aber halt gar nicht schwimmen. Die halt dann sonst keine Rolle spielen und für die kommt sowas natürlich entgegen. Und ja, und dann 57 Meter schwimmen in dem kalten Wasser und auch noch nur geradeaus, also quasi der Schwimmausstieg ist 750 Meter vom Schwimmstart entfernt. Und
Alter, so.
genau, und auch noch so leicht mit der Strömung. Also man schwimmt ja da in so einen Nebenkanal von der Donau. Und das heißt, da ist auch so eine leichte Strömung. Wahrscheinlich so ein bisschen wie in Rot auch. Also dass es nicht so nicht so ganz still ist, sondern so eine leichte Strömung. Wir sind quasi mit der Strömung runtergeschwommen und dann auch noch geradeaus. Dementsprechend, dass sich da das Feld irgendwie zerteilt, ist eher unwahrscheinlich. Ich glaube, Hannes Butters ist, glaube ich, hat es geschafft, 15 Sekunden rauszuschwimmen. Also trotzdem natürlich ziemlich stark. Ich glaube, wir sind alle so um die 8 Minuten sind wir da geschwommen für die 750 Meter. Also doch
Das ist
auch
sau schnell.
recht schnell. Und das Krasse ist auch wirklich, ich wäre 1900 Meter kein bisschen langsamer geschwommen, als ich jetzt die 750 Meter geschwommen wäre. Also wirklich sowas kann ich gar nicht mehr. Ich glaube, beim Schwimmen ist bei mir der krasseste Unterschied, dass ich wirklich so kürzere Sachen gar nicht mehr schneller schwimmen kann, als wie jetzt da irgendwie so 1900 Meter. Gerade vor allem, weil ich auch sowieso immer, also wenn ich was beim Schwimmen nicht kann, dann ist es eher so eben die ersten 400 Meter.
Das habe ich ja so krass bei dir in Weichsee gesehen. Das werde ich auch nie vergessen. Das ist immer so, wo man denkt, hä, wo ist denn Fred? Und in dem Gewühle, das siehst du ja immer so schlecht, auch auf den Live-Bildern musst du ja wirklich ganz genau gucken, wer ist wo. Und da war ich am Weichsee ja auf diesem Elektroboot mit dem 12-jährigen Jungen, der mich da gesteuert hat und bin ja dann quasi neben euch hergefahren. Und habe echt so genau das gesehen, dieses Anschwimmen, alle schwimmen erstmal und Fred geht immer weiter zurück, zurück, zurück. Und dann so nach 200, 300 Metern fängst du an, alle gehen zurück und Fred geht wieder ein bisschen vor und findet dann irgendwie seine Position. Da habe ich das ja das erste Mal so richtig live gesehen. Und na klar, jetzt mit Australien 7 Kilometer Schwimm-Sessions und so hat das wahrscheinlich nicht besser gemacht, sondern du kannst wahrscheinlich die Geschwindigkeit noch länger hochhalten, aber die Spritzigkeit fehlt wahrscheinlich dann, auch für Langdistanztraining mit Rot jetzt noch sowas so reinkommt. Also, das ist jetzt nicht so das, was du trainiert hast.
Ja, es kommt, also dann kommt das kalte Wasser, dann hilft er dabei natürlich auch nicht. Und dann bin ich gefühlt auch so wirklich nach 700 Metern bin ich auch gefühlt so ein bisschen warm geworden. Also nicht warm geworden, aber halt irgendwie so ein bisschen so einen Rhythmus gefunden und es war halt nicht mehr so ganz so eisig wie am Anfang. Da ist er natürlich auch so bei 12,5 Grad, dann auch mit dem Gesicht und die Hände und die Füße, das brennt ja dann schon alles so richtig.
Hast du so eine Neocap an, noch zusätzlich
Nee, also ich
drunter?
hatte zwei Badekappen. Ich persönlich mag so Neocap auch echt gar nicht. Also da fühle ich mich immer irgendwie so ein bisschen eingeengt. Also habe dann einfach zwei Badekappen angezogen und ja, das ging dann schon. Aber ja, wie gesagt, so nach 700 Meter bin ich dann so ein bisschen reingekommen, ein bisschen warm geworden, habe dann auch endlich so meine Position gefunden, so ein Wasserschatten und dann ging es halt irgendwie schon wieder links aus dem Wasser raus, leider. und ja, aber dann auf dem Rad ersten Kilometer, war dementsprechend.
Warte ganz kurz, musstet ihr dann, wenn ihr rausgegangen seid, seid ihr quasi ein Stück hochgelaufen und zur Wechselzone runtergeschwommen? Oder musstet ihr dann diese 750 Meter länger in die Wechselzone laufen?
Genau. Also die Schwimmstrecke ist eh so, dass du schwimmst nach 750 Metern, also wenn die volle Strecke geschwommen worden wäre, schwimmen wir nach 750 Meter am Schwimmausstieg vorbei, nochmal in die andere Richtung, out and back. Ah. Und genau das haben sie quasi einfach weggelassen.
Ja, okay.
Ja. Und dann auf dem Rad war natürlich dementsprechend erstmal Chaos, die ersten paar Kilometer, weil halt alles so dicht beisammen war. Und da geht's ja, also es hat ja auch geregnet, die Straßen waren brutal nass. Und da geht's ja dann erstmal so ein bisschen kurvig durch das Dorf, durch Samorin durch, bis man so auf der Hauptstraße draußen ist, also so die ersten 2 bis 3 Kilometer. Und das sind auch so ein paar 90 Grad Kurven eben dabei. Und bei jeder Kurve habe ich vor mir irgendeinen wegrutschen sehen. Und bei der letzten Kurve vor der Hauptstraße war es leider auch T.O., Thomas Ott, der dann so direkt vor mir da weggerutscht ist. Und ich hab das gesehen und in die gleiche Kurve reingefahren. Also bin da wirklich auch um jede Kurve so richtig langsam rumgefahren, dass ich da halt eben auch nicht wegrutsche. Und da, wo T.O. gestürzt ist, bin ich so wirklich auch wirklich richtig langsam reingefahren. Und trotzdem hat es mein Hinterrad so richtig weggezogen, aber ich konnte es gerade noch so halten.
Also aber war so viel Wasser auf der Straße oder
ja,
war da so ein Film drauf oder was war?
Genau, also es war extrem viel Wasser auf der Straße und es waren halt auch voll viele so Zebrastreifen und so weiße Linien, die dann da immer, die man teilweise halt auch nicht umfahren konnte, also musste man teilweise drüber. Und ja, hab's dann aber heile auf die Hauptstraße geschafft und da habe ich dann auch danach angefangen, mich warm zu fahren und reinzutreten. War dann quasi so eigentlich am Ende der Führung, also abgesehen von Hannes, der ein bisschen vorne weg war, war ich am Ende der Führungsgruppe. Hab dann natürlich so nach und nach bin ich da links an allen vorbeigefahren. Und ja, war dann eigentlich erstmal an einer guten Position direkt und hatte eigentlich jetzt auf dem Rad jetzt auch keine schlechten Beine zumindest. Jetzt würde ich nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie da jetzt 3 Tage nach der Höhe irgendwie einen Höhenboost bekommen habe. Ich glaube, am Tag davor, 2 Tage danach, ging es mir, glaube ich, deutlich besser, so vom Gefühl von den Beinen. Jetzt am Wettkampftag, also ging es mir jetzt auch nicht schlecht, aber jetzt ja, war jetzt auch eben kein super, super Tag.
Ja, ist auch schwer zu beurteilen, oder? Mit der Kälte.
Ja, ja so, das, genau, das kam auch
hinzu. Füße,
also,
Hände, das ist ja ein Körpergefühl, genau, was du gar nicht trainierst, sonst nie hast auch irgendwie.
Mit,
ne?
Mit der Kälte kriege ich auch immer so ein bisschen Probleme, dann auch direkt mit meinem Rücken, der dann immer, also sehr schnell so bei Kälte zumacht. Und ich bin auch gefühlt so, das ist mir auch schon mal aufgefallen, dass ich nach der Höhe auch deutlich kälteempfindlicher bin. Beziehungsweise dann halt auch eher in wärmeren Rennen besser performe. Und genau, da kam mir das nicht entgegen, weil ansonsten würde ich eigentlich schon sagen, dass ich im Vergleich zu den meisten wahrscheinlich in kälteren schon gut bin. Ich meine, gerade so jetzt zum Beispiel so ein Henry Schumann, der bei dem Wetter natürlich richtig, richtig gestruggelt hat. Oh Gott, also da ging es mir dann doch deutlich besser. Und genau, und dann hat aber ich eben bin gute Wattwerte gefahren. Ich meine, schnell war es nicht durch die Bedingungen. Und es ging auch erstmal mit Rückenwind ging es raus. Und dann quasi Gegenwind auf dem Rückweg, was eigentlich auch den guten Radfahrern so in die Karten spielt, wenn Gegenwind auf dem Rückweg ist. Irgendwann kam dann so Christian Hogenhaug von hinten vorbei und hat so richtig attackiert. Und dann habe ich mir erst gedacht, okay, geil, da jetzt mitfahren. Hab dann auch recht reintreten müssen, um da mitzufahren. Hatte da auch irgendwie meine ganzen Bestleistungen vom Rennen da aufgestellt. Er ist halt vorne gefahren. Ich meine, gut, klar, ich habe dann 20, 30 Meter natürlich Abstand gehalten und dementsprechend keinen Windschatten gehabt. Ist ja auch 20-Meter-Regel in Samorin. Und habe da eigentlich immer die ganze Zeit so 400, 410 Watt gehabt, um dann mit ihm mitzufahren. Das Gute war, dass wir dann von der Gruppe relativ schnell weg waren. Mhm. Und auch Hannes dann so bei Kilometer 30 haben wir Hannes eingeholt. Und das war dann auch so nah auf diesem Damm, auf dieser Brücke, da ist die Straße extrem, extrem schlecht. Und ich muss sagen, es war dann so, ja, wahrscheinlich 10 bis 15 Minuten, wo ich da Hogenhauk hinterhergefahren bin und erst dann direkt so an Hannes vorbei. Und ich musste aber schon erstmal irgendwie so ein bisschen durchschnaufen. Und dann ist noch bei den schlechten Straßenverhältnissen ist erst noch angefangen, ich habe vorne so Wireless Blips in den Extensions drin stecken. Und es so angefangen, dass das so langsam so rausfällt. Und dann musste ich den wieder so reinstecken, dass ich den nicht verliere. Und gleichzeitig, als meine Flasche, die ich quasi unter der Brust habe, die hat sich auch noch so langsam verabschiedet. Da habe ich auch immer geguckt, dass ich die wieder reinstecke. Also musste ich mich 500 Meter lang konzentrieren, dass ich das beides bei der schlechten Straße nicht verliere. Und als ich dann wieder reintreten konnte, war Hogenhauk dann halt irgendwie auch schon irgendwie 500 Meter weit vorne. Und ich habe dann natürlich trotzdem irgendwie versucht, dann wieder so langsam ranzukommen, weil ich wusste auch von 2024 Samorin, da hat er auch die ersten 40 Kilometer extrem gepusht und dann auf einmal nicht mehr. Also er irgendwie immer so die erste Hälfte attackiert der. Und ich habe gehofft, es ist halt jetzt wieder so, aber der ist gefühlt, das, was der bei der Attacke da am Anfang gefahren ist, ist der einfach die ganze Zeit weitergefahren. Aber ich muss schon sagen, ich bin auch echt gute Wattwerte gefahren, an der ist einfach halt immer so ein kleines Stück immer weiter weggekommen. Also ich habe keine Chance gehabt, das irgendwie auch wieder zu schließen.
Ja, krass. Hast du einen Vergleich zum Jahr dann davor? Da war das Gleiche erst weggefahren, du quasi hinterher oder mit oder erst dann aufgeschlossen und dann bist du ja noch weggefahren am Ende. Ist es so vergleichbare Wattwerte jetzt bei dir gewesen oder noch besser
als letztes Jahr? Jetzt, ich würde sagen, da wo er jetzt attackiert hat, das war auf jeden Fall mehr, als er letztes Jahr gefahren ist. Mhm. Weil letztes Jahr, genau, da war er auch mal irgendwie so kurz, so 20 Sekunden weg. So bei Kilometer 30. Aber da bin ich dann auch so 360 Watt gefahren und da bin ich dann aber auch wieder rangekommen. Und jetzt bin ich auch so 360, 370 Watt gefahren, aber er hat das Loch eher noch vergrößert. Also er ist schon nochmal deutlich, deutlich stärker gefahren als letztes Jahr. Und ich bin eigentlich, die gleichen Wattwerte gefahren wie letztes Jahr. Okay. War aber wegen den Bedingungen natürlich dementsprechend ein bisschen langsamer unterwegs. Und ja, ich glaube, ein paar Kilometer war auch so Hannes noch an mir dran und so ein Kasache, der auch echt stark Rad gefahren ist. Aber irgendwann waren die dann auch weg. Also ich bin quasi, habe jetzt nie irgendwie attackiert, sondern bin halt einfach die ganze Zeit weiter so meinen Stiefel gefahren. Und der Rückweg wurde dann auch schon echt anstrengend. Also gerade auch wegen den Bedingungen und da dachte ich mir dann schon, eigentlich ist es jetzt echt gut, da muss ich jetzt gut draufhalten, weil das ist genau diese letzten 30 Kilometer, wo man so auf die hinteren nochmal richtig Zeit gut machen kann.
Im letzten Jahr 2 Minuten, glaube ich, ne, bist du da nochmal rausgefahren.
Ja, genau. Und gerade wenn halt dann da letztes Jahr war halt auf dem Rückweg Rückenwind und jetzt, wenn er auf dem Rückweg Gegenwind ist, ist halt eigentlich nochmal besser. Aber ich hatte halt auch leider schon beim Wendepunkt gesehen, wie die hinten halt gefahren sind. Also es gibt da leider keinen Race Ranger in Samorin. Also offiziell ist es halt 20 Meter Regel. Aber ohne Race Ranger und dann leider auch irgendwie ohne Kampfrichter. Also keine Ahnung, wo die waren.
Das Wetter war zu kalt.
Ja, scheinbar gab es bei den Age-Groupern richtig viele Penalties. Also die Kampfrichter waren scheinbar bei den Age-Groupern unterwegs. Aber leider nicht bei den Profis, weil, also als mir da die Gruppe entgegengekommen ist und ich habe gerade auch noch so ein paar Bilder in dieser Galerie angeschaut, also ich meine, die sind halt so, ja, 10, 12 Meter gefahren, aber auf keinen Fall 20 Meter und war natürlich auch dementsprechend eine große Gruppe mit den ganzen guten Läufern dann auch. Das wäre natürlich auch wahrscheinlich alles noch ein bisschen zerteilter gewesen bei, sagen wir, bei einer regulären Schwimmstrecke. Und ich habe dann auch, als sie mir gegengekommen sind, habe ich auch rüber geschrien so, that's not 20 Meter, that's not 20 Meter, that's not 20 Meter. Aber ja, ich glaube, sowas bringt auch nichts mehr. Es ist auch, ich kapiere dann auch immer die Athleten nicht, denen ist es auch inzwischen allen so egal. Und ich meine, ich suche mir ja bewusst das Rennen aus und nicht so ein Rennen wie zum Beispiel 70.3 Aix-en-Provence, wo ich ganz genau weiß, fahren halt dann alle 12 Meter mit Race Ranger, was ja halt da natürlich auch erlaubt ist, weil es halt da die Regel ist, aber das bringt mir als guter Radfahrer halt gar nichts. Ich meine, hat man jetzt auch wieder gesehen bei Ruben Zipuntke, der da 380 Watt fährt, ja. Und ich weiß gar, hat kaum was rausgefahren halt auf die Gruppe.
Ja, und dann auch noch für sich stark läuft mit irgendwie 33er Schnitt 1,14 und voll auf den Sack kriegt. Ne?
Das bringt ihm halt leider gar nichts, weil die in der Gruppe, ich habe halt gesehen auf Strava, die sind halt auch wieder so unter 300 Watt im Schnitt gefahren. Mhm. Und dann, klar, so insgesamt wird das Niveau halt immer höher. Und ich meine, so bei diesen Ironman-Rennen werden halt die Laufzeiten immer schneller, aber gefühlt beim Radfahren ist das Niveau seit 10 Jahren gleich.
Ja, du hast ja schon so ein paar Leute, ich meine, wie jetzt du oder ich meine, Rico hat es ja auch in Jesolo nochmal hochgebracht, irgendwie mit 3,80, gut, der wiegt noch ein bisschen mehr als du, aber es gibt ja schon so, wenn man mal guckt, auch von den Wattleistungen, von den Zeiten, krasse Performance im Moment, aber bei diesen Ironman-Rennen lohnt es sich halt nicht mehr, genau. Weil die fahren, dann, wie du sagst, wenn du halt, ich glaube bei Rico, ich glaube Triathlon Hour, Jack hatte das ja rausgesucht, irgendwie hinten im Pack sind die 100 Watt weniger gefahren als Rico vorne. Ja, und dann wenn die halt dann eine 1,7, 1,6, 1,8 rennen und du fährst 100 Watt mehr, das kannst du halt nicht, dann verlierst du halt das Rennen, ne?
Ja, ich meine, klar, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie so ein Rennen machen würde, in der Gruppe würde ich auch nicht bleiben wollen, weil wenn ich weiß, ich muss da jetzt irgendwie eine 1,07 rennen, um zu gewinnen, da weiß ich ganz genau, das kann ich nicht, auch wenn ich nur 300 Watt fahre. Mhm. Das ist klar, also dementsprechend macht es ja Sinn, das zu probieren, aber jetzt muss man halt wirklich, glaube ich, als starker Radfahrer muss man, glaube ich, von Anfang an einfach schauen, welche Rennen startet man oder welche Rennen machen Sinn. Und ich glaube, als starker Radfahrer, ich glaube, so Aix-en-Provence, da hätte es halt noch auch gut gehen können, weil da die Radstrecke zumindest irgendwie so ein paar Höhenmeter hat. Aber als starker Radfahrer in Jesolo zum Beispiel zu starten, also da weiß man ja schon von Anfang an, also das macht ja gar keinen Sinn. Da werden auf jeden Fall die starken Läufer dominieren. Und ja, das ist schon... Also
ist das so ein bisschen, sorry, bevor wir da jetzt zurückgehen, weil ich finde diese Diskussion gerade ganz spannend und ich habe mir selber da jetzt über die Rennen Jesolo, Aix-en-Provence und so, habe ich mich genau das gefragt, wie ihr das so in der Profiszene halt wahrnimmt. Also klar, du sagst jetzt zum einen, muss man dann seine Stärken entsprechend ausspielen und sich die Rennen aussuchen. Da muss man natürlich on top noch in Anführungsstrichen Glück haben, dass dann auch die Regeln umgesetzt werden, was dann jetzt ja anscheinend in Samorin nicht zu 100% richtig gut geklappt hat.
Aber es ist halt immer noch, so klar, ich meine, es ist zumindest, ich würde sagen, Samorin mit 20 Meter ohne Race Ranger zumindest trotzdem noch fairer als dann Ironman die 12 Meter mit Race Ranger.
Ja, obwohl fair gefahren wird, ist dann trotzdem der Benefit auf 12 als größer als dann 15 oder vielleicht 16 Meter oder was
auch immer. Ja, und ich hatte halt, man sieht halt dann schon, dass so ein Hogenhauk dann wirklich auch, der kann, also man kann theoretisch, ich meine, ich hatte ja auch dann schon eigentlich einen guten Vorsprung. Also man kann schon da zumindest noch den Unterschied machen.
Ja, warte, lass mich kurz, bevor wir dann auf Samorin kommen, wieder den Gedanken zu Ende bringen. Also was ich jetzt meinte, ist so ein bisschen, wird diese 70.3-Distanz im Ironman, diese Pro-Series in diesem Bereich immer mehr so wirklich zu so wie so ein ITU-Rennen? Also dass halt wirklich die starken Swim-Runner, dass die halt gewinnen. Klar, musst du gut Radfahren können und auch 300 Watt ist jetzt nicht, du musst doch auch trotzdem 300 Watt fahren und das muss sich gechillt anfühlen, sonst rennst du auch keine 1,7, 1,6 mehr, aber es ist so dieses Radfahren und diese Hero-Leistung auf der 70.3-Distanz beim Ironman lohnen sich jetzt nicht so richtig dolle, wenn man sich die ersten Rennen jetzt anguckt, oder? Also so Leute mit deinem Stärkenprofil, wenig Chance auf einen Sieg, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Gerade so bei den Pro-Series-Rennen, das ist halt die Leistungsdichte ist halt einfach so extrem hoch. Und dann hast du halt jetzt einfach diese großen Packs und um da halt diese 2-3 Minuten rauszufahren, die man braucht, da brauchst du halt so viel mehr Watt. Und das ist halt teilweise nicht mehr machbar, weil genau, es ist halt das Niveau auf dem Rad ist natürlich schon trotzdem hoch. Und die Geschwindigkeit wird halt höher und dementsprechend, wenn du irgendwie halt 45 bis 50 km/h fährst, da wird es ja exponentiell auch nochmal schwerer, dann noch schneller zu fahren, als wie halt dann irgendwie, ich sag mal, früher bei, keine Ahnung, 42 km/h oder 40 km/h. Und dann halt auch kleineren Gruppen, wo halt dann jeder dann doch irgendwie ein bisschen mehr arbeiten musste und dann dementsprechend wirkt sich natürlich dann auch auf die Laufzeiten aus. Und ja, ich finde, also gerade teilweise so, die Laufzeiten sind ja echt krass inzwischen jetzt dieses Jahr. Bei jedem Rennen brauchst du irgendwie eine 1:07, um zu gewinnen. Aber ich würde sagen, von der Gesamtperformance ist es teilweise, finde ich das gar nicht so impressive, wenn man jetzt eben die Schwimmrad und gerade die Radleistung noch dazu nimmt. Also man muss halt irgendwie einfach nur so, wenn man diese Rennen quasi gewinnen will, einfach beim Schwimmen vorne dabei sein, beim Radfahren halt in der Gruppe bleiben und dann halt schnell laufen. Mhm. Und
wie ITU, dass das genau nicht so drauf kam, was ich auch meinte. Also dass das immer mehr, wenn du da wirklich performen willst, Ironman 73, musst du halt anders trainieren als vor 2-3 Jahren.
Ja, jetzt musst du eigentlich halt wirklich
Läufer.
Ja, also jetzt, ja, wenn jetzt dann irgendwie lieber nochmal 20 Watt von der FDP wegnehmen und das ins Laufen investieren. Also wenn man quasi die Rennen ernst nimmt. Aber ja, ist halt so, don't hate the player, hate the game. Also Ironman muss halt da einfach das mal checken, sag ich mal. Und da halt auch mal wieder was tun, dass halt die Gesamtleistung auch wieder ein bisschen mehr wert ist. Und halt nicht immer nur der beste Schwimmläufer sozusagen gewinnt.
Und der sich beim Radfahren am besten taktisch clever irgendwie auffällt oder positioniert auch. Und klar, ist natürlich aktuell so irgendwie das, wie es ist, aber gerade so beim Thema Ironman hat man ja im Kopf dieses individuelle Time Trial, ich mache alles alleine, sage ich jetzt mal, das ist halt schon lange nicht mehr so. Aber zurück zu Samorin, Hogenhauk ist hier weggefahren, du bist allen anderen weggefahren, wie ging es weiter?
Genau, und dann, ich glaube, ich hatte so, ja, ich glaube, 350 Watt im Schnitt sogar.
Stark.
War aber allerdings, klar, wegen den Bedingungen, dann, glaube ich, eins meiner langsamsten Samorin-Rennen auf dem Rad. Ich glaube, mit einem 46,6er Schnitt oder sowas. Und dann bin ich quasi wieder so in das Dorf rein, wieder um die ganzen Kurven rumgeeiert. Und dann in der allerletzten Kurve, wo wirklich rechts abbiegt, bin ich dann doch wahrscheinlich minimal zu schnell reingefahren und man musste über so einen roten Streifen drüber, also so ein Radweg Streifen und bin komplett weggerutscht.
Beide Räder?
Ich weiß nicht genau, was wie weggerutscht ist, auf jeden Fall lag ich auf dem Boden und bin schön so über die Straße geslidet.
Oh, fuck.
So auf meine Hüfte, Ellbogen und auch leider auch so ein bisschen auf die Rippen geflogen. Bin natürlich da also versucht, so schnell wie möglich wieder aufzustehen und aufs Rad. Und
so ein bisschen Pogi-Style oder was?
Ja, genau. Und die letzten 500 Meter dann so zur Wechselzone gerollt und hab dann da natürlich dementsprechend, keine Ahnung, ich glaube so, hab mal geguckt, so knapp 40 Sekunden durch den Sturz, also jetzt allein durch den Sturz verloren. Und dann so im zweiten Wechsel musste ich mich dann irgendwie so ein bisschen so mit dem Kopf so ein bisschen sammeln und habe dann auch so an mir so auch so ein bisschen geguckt, ob eigentlich, was fehlt hier eigentlich? Ist noch alles dran?
Der Fuß noch da?
Ja, genau. Geht's mir gut? Kann ich jetzt überhaupt noch laufen? Ja. Also geht's überhaupt noch? Habe so ein bisschen rumprobiert und dementsprechend da auch und dann halt auch irgendwie so im Kopf so überlegt und halt einfach noch mich so ein bisschen versucht zu sammeln. Da natürlich auch nochmal Zeit verloren. In der Zeit hat mich auch dieser Kasache wieder eingeholt beim zweiten Wechsel. Der ist dann auch vor mir auf die Laufstrecke und bin dann so losgelaufen und auch irgendwie, ich konnte so gar nicht so, mich gar nicht anstrengen beim Laufen. Also so rein vom Schmerz jetzt, ging es eigentlich relativ. Also es war schon so, dass wenn ich irgendwie eine hohe Frequenz gelaufen bin, dann habe ich die Hüfte schon stärker gemerkt. im Rennen. Und aber dadurch, dass irgendwie so durch diese Kälte, also ich war schon auch so ziemlich eingefroren am Ende vom Radfahren. Und dann zusätzlich mit dem Sturz, wo halt der Muskel ja dann auch nochmal so alles so zumacht.
Und der Kopf, oder?
Ja, aber auch wirklich so muskulär, dass halt alles einfach so zu ist und dann halt auch noch so kalt, war ich beim Laufen wirklich so, dass ich irgendwie so ein 3,40er Pace gelaufen bin. Und das war auch so voll entspannt schon fast. Also ich hatte einen Puls von 155, aber ich konnte irgendwie jetzt, ich konnte nicht so zulegen. Das war so richtig so, ich bin nicht warm geworden, mehr oder weniger. Und so bin ich dann irgendwie so, ja, dahin gelaufen. Hab da natürlich auch schon überlegt, ob es jetzt, muss dann natürlich jetzt auch irgendwie auf den Schmerz hören, ob es jetzt, wenn es jetzt irgendwie anfängt, mehr weh zu tun, werde ich sofort rausgehen aus dem Rennen. Und ja, bin dann halt irgendwie dann so da mit Puls 155, 340er Pace dahin gelaufen. Dementsprechend kam natürlich dann auch die schnellen Läufer irgendwann von hinten und haben mich da überlaufen. Konnte ich dann aber auch leider irgendwie nicht wirklich zulegen. Ja, und irgendwann war ich halt dann so bei Kilometer, ja, oder knapp über der Hälfte und da habe ich ja, okay, ich mach's jetzt auf jeden Fall zu Ende. Dann ist halt irgendwie noch ein guter Challenge Rot Pace Training Day. Weil von der Herzfrequenz und so vom Gefühl hat es schon gut gepasst. Klar, ich bin jetzt davor keine 180 Kilometer Rad gefahren. Aber so vom Gefühl her war es auf jeden Fall, hat es gut gepasst und vom Puls. So Puls zu Pace war eigentlich echt gut. Deswegen ist es irgendwie auch schade und wäre interessant gewesen, was gegangen wäre, wenn halt irgendwie jetzt auch so ohne den Sturz und ob es vielleicht trotzdem nicht gegangen wäre, weil ich halt irgendwie, weil es mir halt auch einfach zu kalt war oder ob ich dann vielleicht schneller warm geworden wäre und ich dann doch hätte schneller laufen können, weil so, ich meine, zu dem Zeitpunkt vom Sturz war ich 1,5 Minuten hinter Christian Hogenhauk und ich glaube fast 3,5 Minuten vor den ganzen Läufern und die sind jetzt auch nicht, also die sind jetzt keine 1,07 gelaufen. Klar, die mussten schon trotzdem was arbeiten auf der Strecke. Und dementsprechend mit einem normalen Lauf wäre eigentlich der zweite Platz da, ja, easy jetzt nicht, aber wäre eigentlich im normalen Fall drin gewesen. Also Hogenhauk hätte ich bestimmt nicht mehr holen können. Der ist dann auch noch sehr stabil gelaufen. Dementsprechend ist es natürlich schade. Und ja, am Ende, ich glaube, war dann so auf Platz 11 in der letzten Runde. Und also ich wusste aber nicht, auf welchem Platz ich war, aber so der Tom Davis, der war dann, habe ich dann gesehen, dass der so ein bisschen langsamer wird in der letzten Runde. Und dann konnte ich doch nochmal zumindest so für die letzten 2 Kilometer noch, habe ich nochmal so ein bisschen die Frequenz erhöht und habe mir den zumindest noch geholt. Und bin dann auch als Zehnter über die Ziellinie. Natürlich nicht das, was ich mir erhofft habe für das Rennen, also nicht der Confidence Booster, den ich da gesucht habe. Aber ja, ich hatte auch schon mit Dan dann gestern gesprochen. Gibt auf jeden Fall zumindest im Gegensatz zu Singapur zumindest mal was, halt irgendwie so ein Race, war ich so im Race.
Ja.
Und es gibt schon auch positive Dinge, die wir da mitnehmen können. Also Schwimmen war eigentlich in Ordnung. Also war ich mit dabei, Radfahren wieder, endlich wieder, ja, gute Wattwerte gefahren und stark, eigentlich stark Rad gefahren, auch wenn Hogenhauk nochmal stärker war, bin ich in Samorin auch nicht gewohnt. Und klar, ich meine so, rein vom Pace zu Puls-Verhältnis beim Laufen, das war eigentlich auch recht gut. Also zumindest da lässt sich wahrscheinlich zumindest drauf aufbauen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also wenn du jetzt einfach guckst, was du gerade gesagt hast, so, deswegen hatte ich eben auch gefragt, die Wattwerte, wie sind die im Vergleich zum letzten Jahr gewesen? Wenn du dann jetzt auch so kalt warst und irgendwie auf dem Rad sich das nicht jetzt so richtig geil angefühlt hat. Letztes Jahr hat es sich auf dem Rad ja bei dir auf jeden Fall ganz geil angefühlt. Und wenn du dann ähnliche Wattwerte irgendwie auf dem Pedal hast, dann bist du ja, ich erinnere mich an den letzten Podcast, du sagst, ja, die Werte sind noch nicht da, wo letztes Jahr wir in Girona und sowas waren von den Sessions. Ja. Und wenn du dann jetzt, guck mal, das sind, was waren das jetzt, 4 Wochen später, 5 Wochen später, beim Rennen schon wieder die gleichen Werte fährst wie letztes Jahr, dann kann man ja sagen, hast du in dieser kurzen Zeit oder hat diese dieses Base-Training in Australien doch gut funktioniert. Und du konntest jetzt mit dem ersten Höhenblock ja dann schon mal krass wieder auf die Leistung anschließen und direkt runter. Ja, letztes Jahr bist du aus dem Zelt direkt runtergekommen. Das ist natürlich nicht vergleichbar, glaube ich.
Direkt runter aus dem Zelt.
Aber hast du auch eine Art Höhenblock gesetzt mit deinem Höhenzelt dann? Jetzt warst du in der Sierra Nevada, wo wir jetzt dann drauf zu sprechen kommen. Einen richtig großen Block. Aber dann kann man doch schon sagen, wenn man rein das jetzt Ergebnis betrachtet, scheiße, abhaken ist halt einfach, ja, war nicht dein Tag. Wenn man es dann aber rein auf die Werte runterbricht, ist es ja ein Riesenschritt in genau die richtige Richtung gewesen, oder?
Ich würde schon sagen, also ich habe jetzt, ich habe eigentlich jetzt für Rot, denke ich, sind wir auf einem sehr guten Weg. Ich glaube, ich würde fast sagen, wenn ich jetzt irgendwie jetzt nicht Rot machen würde, würde ich sagen, ich muss mir jetzt noch mal ein bisschen mehr VZ Max und Speed machen, um da irgendwie noch mal wieder so ein bisschen tiefer gehen zu können, auch beim Schwimmen und beim Radfahren auch, weil es halt jetzt gerade auf der 73-Distanz natürlich noch mal halt auch immer schneller wird und extremer zugeht, dichter wird und man da halt einfach tiefer gehen muss. Aber so die Werte, die ich da jetzt fahre, ohne jetzt so richtig tief gehen zu müssen, das ist schon sehr gut und ist vielleicht auch für Rot besser so. Und dann machen wir das jetzt einfach lieber so weiter, weil ja für eine Langdistanz das so jetzt halt einfach besser ist. Und ich glaube, jetzt habe ich halt, so extrem viele Stunden dieses Jahr eben auch schon trainiert, dass jetzt wahrscheinlich tatsächlich die Laktatbindungsrate an einem für eine Langdistanz an einem guten Punkt so langsam angekommen ist. Der halt jetzt für die Mitteldistanz schon gar nicht mehr so gut ist, aber im Hinblick auf Rot eben schon. Und ich meine, Nils Görke hat es ja auch schon oft gesagt hier, die Athleten, die 70-3 extrem gut performen, die performen dann meistens gar nicht so gut bei den nächsten Langdistanzen und andersrum halt eben auch. Und ja, rede ich mir zumindest jetzt auch so ein bisschen ein, natürlich.
Ich hatte aber genau das Gleiche gerade im Kopf. Ich hatte gerade im Kopf so, als du das jetzt so gerade runtergebrochen hast, ist mir sofort in den Kopf geschossen, okay Fred, wir haben gerade drüber gesprochen, analysiert, okay, du musst jetzt auf dem 70-3 schon echt gucken, welche Rennen passen denn aufgrund von Regelwerk oder Strecke oder so, dass deine Stärken da ausgespielt werden können und du auch Chancen eben auf Sieg hast, was ja absolut dein Anspruch ist oder zumindest halt Podium. Was denn jetzt, wenn du jetzt merkst, okay, Langdistanz, das passt alles, ist alles geil, wird dann vielleicht die zweite Saisonhälfte doch nochmal umgeplant? Nee, wenn du jetzt Ding siehst, wie jetzt 70-3 irgendwie geraced wird und wie es da aussieht und wenn du jetzt, also nehmen wir jetzt einfach mal an, Rot wird jetzt richtig geil. So, dann wirst du ja wahrscheinlich dann doch nochmal überlegen, okay, macht das jetzt Sinn, voll wieder auf T100 wie geplant zurückzugehen oder spielst du jetzt dieses Longo-Game weiter durch?
Naja, also für dieses Jahr kann ich eigentlich sicher sagen, dass ich danach schon Full Focus nochmal T100 mache.
Okay.
Auch nochmal so im Hinblick auf die nächsten Jahre. Also nehmen wir mal an, ich switch nächstes Jahr dann komplett auf Langdistanz. Selbst dann, glaube ich, ist es gut, wenn ich trotzdem dann nach Rot nochmal natürlich Recovery und dann nochmal auch diesen Speed und so mache. Mhm. Weil ich glaube, das ist auch langfristig für die Langdistanz natürlich gut, wenn man hier nochmal das Ceiling noch mal höher schraubt.
Ja.
Und genau, also ich glaube, da gibt es noch genug. Ich habe noch genug Jahre und Zeit, dann da auch wirklich voll Fokus nur Langdistanz zu machen, dass ich wirklich dann dieses Jahr auf jeden Fall nach Rot noch mal nutze, da noch mal so konkurrenzfähig wie möglich zu sein.
Okay, wir freuen uns erstmal auf Rot und gucken, was dann passiert.
Irgendwann ist halt auch diese Entwicklung, die es halt jetzt auf der Mitteldistanz gibt, die gibt es ganz sicher auch früher oder später dann eben auf der Langdistanz. Ich meine, so langsam sieht man es auch schon. Und wenn Ironman halt nicht die Regeln ändert mit 20 Meter oder 12 Meter, dann muss man halt sein Training eben dementsprechend drauf anpassen. Auf Ironman ist halt genau das Gleiche. Da muss man halt eben schneller laufen. Aber
muss man einfach 2,35 laufen, genau. 2,33 laufen. Ja, okay. Lass uns in die Sierra gehen. 3,5 Wochen waren es, glaube ich, die ihr da oben durchgezogen habt. Ich habe mir natürlich das Video schon reingezogen. Tom hat wieder einen Blockbuster fabriziert da oben. Das war die Anfangssequenzen, habe ich geguckt und dann war ich irgendwann so, ah, Fred redet, ja, ist ja doch hier das YouTube-Video wieder und es gibt Updates. Also das waren richtig geile Bilder. Ich muss sagen, ich hätte nicht tauschen wollen. Weil da oben Schnee kalt und wir hatten hier in den 3,5 Wochen ja wirklich 20 Grad.
Es war gar nicht Schnee kalt. Also wir sind angekommen und wir haben wirklich den Schnee beim Schmelzen zuschauen können. Also es war scheinbar so, hat wahrscheinlich die Tage davor irgendwie nochmal geschneit oder war halt kalt, sodass der Schnee noch liegen geblieben ist. Und an dem Tag, wo wir angekommen sind, war Sonne, richtig gutes Wetter. Und da oben ist es halt auch so, wenn die Sonne scheint und der Thermometer sagt 10 Grad, dann ist es eigentlich gefühlt wie 20 Grad, weil dann auch UV-Index natürlich da auch nochmal extremer ist und so. Und wir sind so angekommen, da hatte ich da auch so eine Story gemacht vom Track von unserem Zimmer aus. Da lag ja so der Schnee auch so drauf.
Das Bild habe ich im Kopf.
Ja, und dann habe ich so Koffer ausgepackt, so Schrank eingeräumt, so Rad aufgebaut und so eine halbe Stunde später schauen wir nochmal aus dem Fenster, alles grün.
Echt?
Und dann war ich so, wo ist denn jetzt eigentlich der Schnee hin? Ach, krass. Und dann war es wirklich eigentlich so, dann war es eigentlich so 2 Wochen wirklich so extrem gut. Also wenn man dann runtergefahren ist, da war es auch echt heiß. Also es war auch im Video, wo wir das Video aufgenommen haben, unten hat es dann schon so fast 30 Grad gehabt. Und oben halt dann so, ja, wie gesagt, 10 Grad, aber die kommen dann schon auch deutlich, deutlich wärmer vor. Und dann die letzte Woche hat es halt dann nochmal geregnet, ein bisschen öfter und oben war halt dann auch immer so viel so Nebel und pünktlich so ein Tag vor unserer Abreise hat es dann oben auch wieder geschneit und dann lag nochmal wirklich... Für den letzten Tag kam dann der Schnee und dann war es wirklich perfekter Zeitpunkt für uns, da wieder abzuhauen.
Die Bergmenschen, also auf dem einsamen Berg. Ich habe es irgendwo auch, ich glaube, es war als beim Giro in der Etappe, als Jay Vine gestürzt ist, da meinte auch irgendein Moderator, boah, jetzt stell dir das mal vor, du lebst da monatelang alleine oben auf dem Berg, weg von der Familie und dann stürzt du und der Giro ist vorbei. Da habe ich auch gedacht, so, boah, das ist einfach bitter. Und dann macht Fred das gleich in San Marino, stürzt in der letzten Kurve. Aber war es denn einsam auf dem Berg oder war es völlig in Ordnung da oben? Ich meine, im Video war jetzt noch hier so, Adam Yates habt ihr gejagt. Viele vom
abgestellt
Team UAE abgestellt habt ihr ihn. Entschuldige. Chelsea hat gesagt, den jagen wir jetzt. im Video, die Stimmung kam auf jeden Fall richtig gut rüber. Ich meine, Chebbe wäre mir wahrscheinlich irgendwann auf die Nerven gegangen, wenn du da Laktat misst mit 3 was und er macht mit Fingermessung immer 0,9.
Ja, keine Chance. Aber der war echt, der war schon echt oder ist richtig fit. Also es hat dann schon auch, ich meine, klar, Bock gemacht, aber teilweise war es schon auch so ein bisschen deprimierend. Vor allem beim Schwimmen hat er so in der Höhe irgendwie gar keine Probleme. Und ich halt schon, gerade da oben, so dieser 50-Meter-Pool auf 2400 Meter Höhe. Also ich schwimme so ungefähr 5 Sekunden pro 100 Meter langsamer und Jabba schwimmt halt einfach die gleichen Zeiten wie unten und da ist der mir halt dann gerade also bei so schnellen Sachen wirklich um die Ohren geschwommen. Also schon brutal. Aber der ist auch echt fit, der war jetzt auch 17. glaube ich oder so in beim Yokohama WTS und er war nicht mal so 100% zufrieden. Er meinte, ihm hat auch der Speed so jetzt direkt nach der Höhe so ein bisschen der Speed gefehlt beim Laufen.
Er hat ja mit dir Langdistanztraining gemacht.
Ja, genau. Ja, aber das ist halt genau das Problem in der Höhe, gerade wenn man sich so auf Kurzdistanz vorbereitet. Du kannst halt da oben einfach nicht die Tempi laufen, fahren, schwimmen, wie unten. Und dementsprechend ist halt das, fehlt halt dann auch, wenn man physiologisch da einen Boost bekommt oder da extrem dazu gewinnt. Und dementsprechend ist das natürlich die Kombination von irgendwie zum Beispiel 3 Wochen Höhe und dann 3 Wochen auf Sea-Level nochmal das muskulär und den Speed nochmal so zurückerarbeiten, ist natürlich die beste Kombination. Also gerade so für Kurzdistanz. Je länger die Distanzen, glaube ich, desto einfacher ist es, den Pace auch oben hinzubekommen.
Kennt ihr auch diesen einen Freund, der morgens einfach so ruckzuck aus dem Bett und danach aus dem Grinsen gar nicht mehr rauskommt? Der sogar noch vor dem ersten Kaffee unverschämt gut gelaunt ist und mit der Morgensonne um die Wette strahlt? Furchtbar, ekelhaft. Wie kann man nur so...
Ausgeruht sein? Ganz einfach. Trainiere deinen Schlaf und werde auch du zum Morgenmenschen. Mit der Galaxy Watch 7 oder dem Galaxy Ring und der Samsung Health App.
Ja, krass. Aber dann hattet ihr eine gute Zeit und habt trotzdem einfach irgendwie alles durchziehen können, wie du geplant hattest. Du hast ja teilweise gepostet, du hast 30 Stunden da oben trainiert. Das ist, glaube ich, auch ja. So gerade Höhe. Und du, wenn man sich, also du postest ja jede Woche eigentlich so deine Stats, und wenn man das immer verfolgt, auch so im letzten Jahr Wochen mit 30 Stunden hattest du jetzt nicht so richtig häufig. Und das jetzt in Kombination mit der Höhe. Ist das dann jetzt alles so hinsichtlich rot gewesen, dass ihr jetzt sagt, okay, einfach da auch den Umfang machen und wir gehen jetzt da all in, und Samorin ist halt dann einfach so ein ja, Risikorennen, sage ich jetzt mal, das mitzunehmen, weil wenn ich mir vorstelle, du hast 2,4 Höhe ist ein krasser Reiz und dann nochmal deutlich mehr Umfang als du, klar, du hast in Australien auch schon mehr gemacht jetzt die Wochen vorher, aber im Vergleich zum letzten Jahr irgendwie, das ist ja schon dann eigentlich trainingstechnisch, wenn man es von außen betrachtet, wirklich komplett voll Langdistanztraining schon und überhaupt kein Mitteldistanz-, Kurzdistanztraining mehr, oder?
Ja, also ich glaube, die Stunden, die Wochen, die ich über 30 Stunden trainiert habe, bei Dan kann man immer noch in den letzten 5 Jahren, glaube ich, an einer Hand abzählen. Und jetzt genau das auch das erste Mal in der Höhe über 30 Stunden. Also es ist auch schon so, da ist dann so ein bisschen sneaky, weil wir auch so keine einzige Session machen, wo ich sage, boah, ja, das ist jetzt irgendwie Langdistanztraining oder das ist jetzt eine Session, die würde ich jetzt nicht machen, wenn ich nur Mitteldistanz mache. Also das haben wir gar nicht, also gefühlt alles gleich, aber dadurch, dass der Umfang so konstant alles so ein bisschen höher ist, ist das wahrscheinlich dann doch irgendwie so im Hinblick auf die Langdistanz. Also ich habe jetzt immer noch nie irgendwie einen Lauf gemacht, der über 1,5 Stunden ist. Mhm. Also kommt jetzt vielleicht dann auch hier und da mal, weiß ich noch nicht. Je nachdem wir jetzt auch so die Sturzblessuren verheilen. Also kann ich noch kurz dazu sagen, also so Hüfte und Ellbogen ist eigentlich wieder ganz okay. Ist halt klar so abgeschürft und schaut ein bisschen jetzt so mit Pflaster so extremer aus, als es wirklich ist. Aber genau, ich bin da leider auch irgendwie so auf die Rippen geflogen und das tut jetzt im Moment schon extrem weh. Also gebrochen ist nichts. Da hat mein Vater mich schon abgetastet. Aber auch bei so Rippen, so es gibt ja dann so schmerztechnisch gar keinen Unterschied zwischen starker Prellung und Bruch. Und Bruch, außer dass halt Bruch natürlich.
Sagt man, natürlich dass der Bruch länger sogar dauert. Weniger wehtut bei Rippen manchmal, weil durch die Schwer, also durch, das habe ich mal gehört, dass bei der Prellung, jetzt ist gefährliches Halbwissen, Achtung, Disclaimer, dass dann irgendwie durch eine Prellung sein kann, dass halt noch mehr, das irgendwie anschwillt und dann noch mehr drückt irgendwo einfach und du da noch mehr Schmerzen teilweise haben kannst bei einer Prellung, als wenn es ein sauberer Bruch einfach ist, der dann easy wieder schnell zusammenwächst.
Wobei der Bruch auf jeden Fall länger dauert zum Heilen. Also das wäre jetzt für Rot nicht ideal, weil es dauert wahrscheinlich über 4 Wochen, bis es dann so komplett verheilt ist. Und jetzt bei der Prellung hoffe ich, dass es jetzt irgendwie jetzt schon im Laufe der Woche zumindest besser wird. Also ich denke, so Rolle fahren geht sowieso. Aber jetzt gerade so, jetzt Stand heute, so Schwimmen und Laufen geht nicht. Ich meine, jetzt morgen fliege ich sowieso dann ins nächste Höhentrainingslager wieder nach Park City in die USA. Also da ist sowieso auch wieder morgen dann Reisetag. Und dann schaue ich natürlich vor Ort, wie es geht. Ich meine, diese Woche wäre ja auch noch, jetzt müsste ich mich ja sowieso wieder nochmal so von Samorin erholen und auch von Sierra Nevada, bevor es dann wieder in den nächsten Trainingsblock geht. Und dementsprechend hoffe ich, dass es am Ende der Woche dann sich auch wieder gut anfühlt, aber da halte ich euch natürlich alle auch so auf Instagram und so auf den Laufenden, und ich bin optimistisch, aber ich glaube gerade, es ist wahrscheinlich auch genau, wie du gesagt hast, ist wahrscheinlich auch irgendwie eine Schwellung drin und dementsprechend schmerzt es gerade schon auch extrem. Und wo waren wir davor jetzt stehen geblieben?
Ja, einfach war noch beim Höhentrainingslager natürlich in Samarin, wo ich gesagt habe, die 30 Stunden, da hast du gesagt, dass Dan dann so sneaky dir das, ja, sneaky genau, das Langdistanztraining unterjubelt, ohne es dir zu sagen und ohne dass du es eigentlich merkst, sondern du denkst, du trainierst das Gleiche, aber statt 26 Stunden steht auf einmal 30.
Ich meine, ich merke es ja auch wirklich, ich merke es ja auch an meiner Physiologie. Also wie schon gesagt, ich inzwischen so mein Puls wird immer niedriger. Gerade auch so, wenn ich Intervalle fahre oder irgendwie härter gehe, ist mein Puls gar nicht mehr so hoch. Aber kann dann halt irgendwie auch nicht noch härter oder noch schneller. Und ja, gerade so das, was halt eben wahrscheinlich auch für Langdistanz gut ist. Und ansonsten aber, um das Thema Sierra Nevada noch abzuschließen, ich finde es da oben eigentlich schon immer, so, also gerade so für den Zeitraum dreieinhalb Wochen, mag ich es wirklich richtig gern, weil das ist so, ja, einfach nur schwimmen, Radfahren, laufen, essen, schlafen, nichts anderes, keine Ablenkungen, bist halt da irgendwo mitten auf dem Berg, kannst halt wirklich da oben nichts machen außer das. Und ja, ich finde gerade so für diese dreieinhalb Wochen da oben, macht es schon Bock, länger wird es dann natürlich schon, wäre es dann natürlich schon härter und würde ich jetzt nicht machen wollen. Die Norweger verbringen da teilweise ein halbes Jahr da oben. Und es ist natürlich auch cool, wenn dann auch die ganzen anderen Profis von den anderen Sportarten da oben rumlaufen. Jetzt auch am Ende sind die ganzen Tourteams alle hochgekommen. UAE mit Pogacar, Jumbo-Visma mit Vingegaard, waren alle da, und das ist natürlich, das macht dann natürlich schon auch Bock, die dann beim Trainieren zu sehen.
Weißt du, wie lange die da sind? Machen die dann auch so dreieinhalb Wochen Block oder was?
Ja, ich glaube, das ist eigentlich so der Standard, so 3 bis 4 Wochen. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen individuell. Ich denke, die sind halt jetzt eben oben, dass die jetzt wahrscheinlich irgendwie 3-4 Wochen da trainieren und dass sie halt dann auch irgendwie 3 Wochen vor der Tour quasi wieder unten sind. Ich glaube, Tour startet ja auch Anfang Juli immer. Und genau, also die sind jetzt im Moment quasi dort oben, so als Vorbereitungstrainingslager. Und es waren jetzt aber auch, es gab aber genau dann auch wiederum, also am Anfang, als wir da waren, waren eben die ganzen oder einige Teams dann da, die jetzt eben beim Giro starten. Mhm. Und das waren dann natürlich auch, die sind dann auch so knapp, also wirklich in der Höhe gewesen und dann so direkt zum Giro. Also das ist, da kommt dann natürlich noch hinzu, also ist auch so wahrscheinlich athletenabhängig, dass manche dann halt auch eher das direkt quasi vor dem vor der Tour machen oder vor dem Giro oder manche halt eben dann auch wieder genau 3 Wochen runter, also Höhe, ja, alles so ein individuelles Thema.
Ja, aber den einen habt ihr ja schon abgezogen. Der hatte ja keine Chance gegen euch.
Ja. Ja, ich warte noch auf die Anfrage von Jeppe und ich warten auf die Anfrage von UAE. So als Domestiques für Pogacar.
Hast du beim Teamauto angeklopft? Guck mal, was wir jetzt machen. Ziehen ihn jetzt ab. Hier ist meine Handynummer, so reingeworfen ins Auto.
Es war witzig, als wir Yates überholt haben, hat er auch so, wow.
Echt?
Ja. Deswegen hat der Jemme sich dann auch nochmal so umgedreht.
Ich dachte, Jemme.
Man muss schon sagen, also wir sind natürlich Intervall gefahren, und es war auch so, ich meine, es war so 5% Steigerung, also jetzt gerade nicht so ein Stück, wo es jetzt extrem auf Watt pro Kilogramm ankommt. Mhm. Und ich da natürlich mit Zeitfahrrad vorne weg und in Aero-Position und halt irgendwie 360 Watt oder sowas. Aber er ist jetzt nicht da locker hochgefahren. Man hat schon gesehen, deswegen hat er wahrscheinlich auch so, wow. Also er ist jetzt auch nicht so, ich glaube, die sind nämlich so am Anfang, sind die so V2 Max-Intervalle unten gefahren. Mhm. Weil da waren die extrem schnell. Also da was sieht man ja auch in meinem YouTube-Video, wo die da vorbeigefahren sind. Also es war wirklich, die sind da hochgeflogen. Und dann aber oben raus haben die, glaube ich, dann so Zone 2 gemacht. Also wahrscheinlich irgendwie so, ja, 320 Watt oder sowas, Stan Yates da wahrscheinlich gefahren ist.
Ja, aus den Intervallen, die fahren dann immer ganz hoch. Die wussten nicht, dass ihr dann nach dem Intervall wieder richtig chillt erstmal wieder.
Ja.
Ja, aber ist doch geil. Also ich finde so kleine Momente, wenn man dann irgendwie so ein Yates, so ein, wenn er dann noch ruft, wow, dann ist natürlich fürs, da hast du doch einen Confidence Boost bekommen.
Das ist ja, besser genau. Als Lamborghini. Ich habe natürlich auch Tom gesagt, ey Tom, wenn wir den überholen, da muss die Kamera auf jeden Fall drauf sein.
Ah, geil. Herrlich. Okay, also das war das Highlight.
Highlight, genau. Das war bis jetzt mein größter Erfolg diese Saison.
Sehr gut. Schreib's dir in den Lebenslauf und jetzt geht's ins nächste Höhenstrainingslager in die USA. Das heißt, nach dem Sturz, du hast gerade schon gesagt, der Reisetag und dass die Reise etwas länger ist, kommt dir ganz gelegen. Wie machst du das mit deinen Koffern? Du packst wahrscheinlich gar nicht aus, sondern du lässt alles drin, wie es ist, inklusive Wäsche und wäschst dann in Park City, oder?
Genau. Nee, ich habe... Also Jana hatte mir ja quasi nach San Marino mein Wettkampfrad mitgebracht und sie ist jetzt auch noch dort, also arbeitet ja für Challenge Family und die sind dann auch jetzt ein paar Tage länger am Arbeiten und dann fliegt sie von dort in die USA und wir treffen uns dann da und ich bin dementsprechend jetzt mit dem Auto und den Rädern, also quasi das Trainingsrad, was ich im Koffer gelassen habe, im Radkoffer. Und Tom bin ich zurückgefahren, dann habe ich Tom jetzt quasi schon mal meinen Radkoffer mit dem Trainingsrad verpackt, habe ich ihm schon gegeben und bin jetzt hier zu Hause und muss jetzt quasi eigentlich nur, klar, meinen normalen Koffer noch irgendwie so nochmal einmal alles in die Waschmaschine, was dreckig ist und halt nochmal so ein bisschen, ja, hier und da Sachen austauschen, aber auf jeden Fall muss ich nicht mal komplett packen und muss halt noch Janas Gravelbike nehmen wir noch mit. Das muss ich noch verpacken quasi.
Also fliegst du mit drei Rädern dann?
Zwei Rädern. Also ich race dann Vancouver mit meinem Trainingsrad.
Ah, okay.
In dem Fall, genau. Also ja, ich mache natürlich da die Wettkampflaufräder. Ja, ich mache natürlich... Also ich meine, der einzige Unterschied zwischen meinem Trainingsrad und meinem Wettkampfrad ist, dass das Wettkampfrad ist mit One-By, das Trainings-Setup ist mit Two-By. Also ich muss halt in Vancouver die 2-3 Watt mehr fahren, die ich mir durch das One-By spare.
Okay, wirst du hinbekommen. Ich glaube, das ist deutlich einfacher und wenn du im Kopf noch ein zweites Rad nur für das Rennen dann in die USA und mit nach Vancouver und mit zurücknimmst, dann verlierst du mehr Nerven als, also die 2-3 Watt hast du durch den Stress, den du damit hättest, hast du die automatisch schon mehr, wahrscheinlich sogar 5. Okay, ich dachte nämlich gerade schon, ey, mit 3 Rädern, dann noch Gravelbike mit, das wäre ja richtig Pain gewesen. Und dann, warte mal, bist du dann wieder 3 Wochen oben oder wieder 3,5?
Genau 3 Wochen. Also wir kommen quasi, also morgen Mittwoch fliegen wir, da mit Zeitverschiebung kommen wir dann Mittwochabend an. Und dann sind wir genau 3 Wochen wieder bis Mittwoch, dann Mitte Juni, ich glaube 12. Juni oder 11. Juni dort und fliegen dann von da an eben nach Vancouver. Und da ist das Rennen dann am 14. Juni. Und genau, und dann danach wieder nach Hause.
Zurück und dann die letzten Wochen bis Rot, genau. So,
genau.
Das ist jetzt schon, glaube ich, 3-mal gesagt, aber mein Gehirn ist ein Sieb, deswegen vergesse ich das immer. Okay, das heißt, was ist denn so jetzt für dich Stellenwert Vancouver? Ist das jetzt einfach, okay, ich mache da ein hartes Hitout noch für Rot, weil das ist ja so... Also klar, macht immer Sinn, so eine Mitteldistanz vorher zu machen. Das macht ja eigentlich jeder, ist so ein Standardding. Aber ist das so wirklich, dass du richtig, richtig tief gehst dann da? Oder was ist der Plan? Weil das ist halt so...
Je nachdem, wie tief ich halt auch gehen kann.
Ja, okay.
Jeder weiß ja nicht, was wir jetzt noch alles an Langdistanz-Prep machen.
Und wie müde du dann bist. Aber das Rennen ist ja jetzt kein riesengroßen Stellenwert, sondern einfach wieder noch ein T100-Rennen machen, ein Vorbereitungsrennen. Oder ist es so, dass du sagst, nee, ich will da schon auch performen?
Ja, also ich werde schon, klar, also der Full Focus ist auf jeden Fall auf Rot, als auch in dem Trainingslager. Also ich trainiere da schon für Rot. Aber ich möchte jetzt, also natürlich gerade so T100 Vancouver passt natürlich auch nochmal rein, da halt eben nochmal ein paar Tage Training rauszunehmen, zu tapern und da dann auch wirklich nochmal natürlich so einen richtigen, also richtigen Hitout zu machen und alles, was geht. Ich glaube, das auch in die, passt halt auch gut in die Vorbereitung. Deswegen haben wir es uns ja auch quasi 3 Wochen vorher nochmal rausgesucht. Und ansonsten, wenn ich jetzt so gar nicht ernst nehmen würde oder halt wirklich nur aus dem Training machen würde, dann würde die ganze Reise auch keinen Sinn machen darüber. Stimmt. mit Zeitverschiebung und alles.
Hättest du lieber nochmal irgendwie Livigno gemacht oder was?
Genau, und dann halt jetzt einfach irgendwie nochmal jetzt quasi 5 Wochen die letzten 6 Wochen bis Rot einfach durchtrainiert. Aber so passt es auf jeden Fall nochmal gut rein. Was dann gehen wird, je nachdem, wie ich drauf bin, jetzt halt auch, ja, einerseits, ich hoffe natürlich jetzt mit der Rippenverletzung geht natürlich so schnell wie möglich jetzt wieder. Und dann natürlich auch, was dann gehen wird, wenn, je nachdem, was wir jetzt noch an spezifischeren Langdistanztraining alles machen, ob mir das dann für Vancouver hilft oder nicht. Aber so oder so, wenn man beim T100-Rennen am Start steht, sollte man das schon ernst nehmen, sonst macht es auch keinen Spaß und ist alles andere als gut für Selbstbewusstsein. Dann. Ich möchte jetzt nicht irgendwie dann 3 Wochen vor Rot nochmal so ein Rennen wie Singapur. Ich glaube, das wäre vom Kopf halt auch einfach nicht das Beste.
Ja, stimmt.
Und ja, such da jetzt ab. Ich meine, klar hatte ich jetzt irgendwie gute Zahlen irgendwie da in Samorin, aber trotzdem wäre es natürlich toll, wenn ich auch nochmal das ein oder andere gute Ergebnis vor Rot auch hätte, gerade eben auch für den Kopf. Ansonsten, ja, ich habe halt jetzt nur noch diese eine Chance, ansonsten muss ich mir halt das Selbstbewusstsein im Training suchen und dadurch, dass ich mir einrede, dass das alles gut für Langdistanz ist, wenn ich bei Mitteldistanz nicht performe.
Ja, das ist ja, ich wollte gerade sagen, am Ende ist doch so eine Langdistanz auch so ein Mindgame, weil du hast diesen einen Shot ja, Mitteldistanz kannst du ja einfach richtig viele racen auch im Jahr, da kannst du ja immer noch sagen, ja, die zweite Saisonhälfte kommt noch, da bereite ich mich dann vor und das ist ja auch so, weißt du, wenn du sagst, ja, ich nehme das mit, T100, Kanada, und es geht mir nur darum, gute Zahlen zu haben, dass ich hohe Wattwerte fahre, dass ich stabil laufe, dass sich das geil anfühlt, so, weißt du, ganz entspannt, dann kann dir auch vom Kopf her nichts passieren.
Ich laufe wieder Puls 160 in
Kanada. Ja, genau. Das ist einfach so ein Probetraining, ein hartes Probetraining.
Challenge Rot Race Pace.
Ja, das wäre ein bisschen, dann würdest du wahrscheinlich 19. Oder, ja, und einer muss dafür aussteigen.
Ja, genau. 20. Ein, ne? Ich glaube auch.
Also das funktioniert dann doch nicht. Okay, aber geil. Wie sind denn die Strecken in Kanada eigentlich? Ich habe mir das Rennen noch gar nicht angeguckt.
Also schwimmen auf jeden Fall kalt wieder. Ich hoffe jetzt nicht ganz so kalt wie in Samorin. Radfahren ist, glaube ich, so nicht technisch, ich glaube einfach nur so out and back, aber so leicht rauf, leicht runter, also nicht ganz flach. Ich glaube, es ist 600, 700 Höhenmeter, wenn ich es richtig im Kopf habe, und Lauf ist auch so ein bisschen so auf Gravel.
Ah, geil.
Genau, also eigentlich schaut eigentlich auf dem Papier so ganz cool aus, jetzt nicht ganz langweilig, ist auch nicht super spektakulär, aber ich glaube, ja, ich aber bin auch mal Profil gespannt.
Für dich eigentlich?
Ja, ich glaube, ich denke schon, dass, ich meine, da muss man schon sagen, ich meine, so T100, gerade so da, wie das Radfahren halt auch immer ist, so an sich liegen mir die Rennen eigentlich sowieso am meisten, weil da muss wirklich jeder Rad fahren. Mhm. Und die Leute, die da 300 Watt fahren, die werden auf jeden Fall 19.
die werden auf jeden Fall ordentlich abgehängt beim Radfahren. Kommt Tom die ganze Zeit wieder mit und covert ihr da wieder alles oder kommt er dann ein bisschen später hinterher? Wie ist da der Plan?
Genau, also jetzt, diese Woche, also er kommt jetzt auch mit, genau, direkt nach Park City. Diese Woche Sonntag kommt dann schon wieder die nächste Episode Defining Distance aus Samorin. Mhm. Und natürlich auch Race Action, Race Report, aber natürlich auch wieder so ein bisschen Behind the Scenes davor, danach. Und dann die nächste Episode aus Park City. Da haben wir uns noch so mal so ein bisschen was anderes überlegt, als einfach nur so Training Day, weil das haben wir jetzt eigentlich schon ja gut gecovert, so mit den Episoden in Australien und Sierra Nevada. Deswegen wollten wir schauen, was wir da so ein bisschen was anders machen können.
Ich will es nicht verraten.
Wir müssen auch überlegen, wie wir es genau umsetzen. Aber ich glaube, das ist die Idee an sich ist, glaube ich, richtig, richtig geil. Und allgemein Park City hat natürlich auch nochmal so eine Location, glaube ich, was dann auch viele interessiert, weil sich da auch viele einfach nichts drunter vorstellen können. Und dann natürlich, genau, Vancouver, wieder T100, Behind-the-Scenes-Race-Episode.
Geil.
Dann natürlich noch eine Episode aus Kufstein, fehlt natürlich auch noch. Die gibt es dann noch, also quasi die finale Episode vor Rot und dann Rot. Natürlich gibt es wahrscheinlich dann auch wieder irgendwie zwei Episoden, wahrscheinlich einmal Race Week und einmal Race. Wahrscheinlich, weil es so viel zu covern gibt.
Ich hatte sogar schon überlegt, ob ich Tom schreibe, ob ich Wünsche äußern darf, weil ich natürlich jede Episode mir immer direkt reinziehe, wenn die rauskommt. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, ich mache das jetzt einfach hier im Podcast und sag dir das und dann kann Tom sich das auch anhören. Ja. Kannst du sagen, er kann vorspulen bis ans Ende. Bei der letzten Episode, ich fand die so geil, hätte mir aber dann nach dem Anfang gewünscht, dass es erst noch so weitergeht, also dass man euch einfach beobachten kann, dass du gar nicht so viel mit der Kamera interagierst, sondern nicht reinsprichst so, wir machen jetzt das und das und sonst was, sondern ich hatte so das Gefühl, das, was du in die Kamera gesagt hast, ist eh schon passiert in der Handlung zwischen dir und Chebbe. So, und das wäre saugeil gewesen, da noch mehr von zu haben, weil immer wenn ihr irgendwie interagiert habt, sei es mit dem Laktatmesser, mit der Fingermessung von Chebbe oder den, oh komm, den holen wir uns oder da noch irgendwas und du sprichst in die Kamera, dann kommt Chebbe an und da gab es so viele geile Momente, wo ich dachte so, ja, eigentlich muss, wenn du irgendwie mit Chebbe oder irgendwem da bist, die Kamera einfach nur laufen lassen, sich so ein bisschen wegstellen und dann passiert schon genug, dass es richtig, richtig geil wird.
Ja, stimmt.
Das wäre auf jeden Fall so, das hat mir noch so... Wenn es so ein i-Tüpfelchen gegeben hätte bei der Sierra Nevada-Episode, wäre es genau das gewesen. Diesen Training Day noch so flankiert von vielleicht nochmal einfach so irgendwo beim Frühstück läuft auf einmal zufällig die Kamera, ohne dass ihr es checkt und mitbekommt. Und ihr sprecht schon über einen Trainingstag oder irgendwie sowas. Das wäre noch richtig geil gewesen, glaube ich, weil das hat man schon so durchblitzen sehen, dass es da, glaube ich, ein paar richtig gute Momente gab zwischen euch da oben und die Stimmung einfach richtig, richtig cool war.
Ja, das wird in Park City auf jeden Fall nicht der Fall sein, weil ich da jetzt, also da sind Jana und Tom dabei, aber ich trainiere komplett alleine. Das wird eine 3 Wochen Solo-Grind, glaube auch so nochmal so Mental Training für Langdistanz.
Wenn du dann alleine wegfährst in Rot, dann musst du auch on your own, wenn du dann den Hogenhauk machst.
Genau.
Ja, okay, dann nochmal komplett alles alleine trainieren. Aber Jana hat das Gravelbike mit, die kann ich dann beim Laufen begleiten.
Genau, dafür. Und dass sie natürlich auch selber da ein bisschen was machen kann sonst.
Ja, ich bin gespannt, was ihr euch überlegt habt und was es dann wird in Park City und wie das Ganze aussehen wird. Geil. Haben wir sonst noch was? Sonst würde ich sagen, machen wir hier den Deckel drauf auf die nächste Update-Episode und dann wollen wir vor Vancouver sprechen oder nach Vancouver? Das ist die große Frage.
Ja, ich würde sagen...
Ich finde vor ganz interessant.
Können wir ja mal schauen, was alles passiert.
Wie es passt.
In den nächsten 2-3 Wochen, je nachdem, wenn jetzt nichts mehr großartig passiert.
Vielleicht sagst du auch, es ist so langweilig, Alter.
Machst wahrscheinlich erst wieder nach die 100.
Ich trainiere halt. Schwimmradfahren, laufen. Genau. Sonst passiert dir gar nichts.
Also idealerweise verhalt die Rippe irgendwie jetzt in den nächsten paar Tagen oder so schnell wie möglich, dass ich wieder dann ab nächste Woche spätestens wieder voll trainieren kann.
Daumen sind gedrückt.
Genau. Und ansonsten... Sonntag, nächste YouTube-Episode, Defining Distance. Genau, gibt es dann natürlich aus Park City, kommt dann so eine Woche vor Vancouver, kommt die dann.
Geil,
ja,
Fred.
Sonst habe ich auch nichts mehr hier.
Das ist gut.
Heute noch packen.
Ja, deswegen,
viel muss ich ja nicht mehr packen.
Du musst noch Wäsche waschen, hast du gesagt. Und Wäsche trocknen.
Ist schon in der Waschmaschine.
Du bist einfach Vollprofi. Ich habe eben, wir haben vorher schon kurz gesprochen vom Podcast, da habe ich schon gesagt, so aus Spaß, ey, nach der Karriere, du musst dir keine Gedanken machen. So, du machst einfach ein Reisebüro für komplizierte Reisen auf mit viel Gepäck und von A nach B und der bringt das Fahrrad mit und dann nimmt der ja, von da genau. noch was.
Also Step One, du brauchst ja. Zwei Personen, die mit dir mitreisen.
So für Spezialreisen machst du so.
Dann hast du nämlich auch mehr Freigepäck, das ist der Trick.
Ja, siehst du? Sag ich ja, du kennst einfach alle Tricks. Wie kriege ich möglichst viel Zeug von A nach B?
Genau.
Sehr, sehr geil. Dann bleibt mir nur zu sagen, dir auf jeden Fall, wie schon gesagt, schnelle, gute Besserung, gute Reise. Und ich hoffe, dass du aus dem Flieger aussteigst und die Rippe wieder in Ordnung ist. Dass du nur ein, zwei Tage so leicht reingrooven und dann wieder richtig loslegen kannst. Und ja, dann gucken wir mal, was es wird. Ob es vor Vancouver eine Episode gibt, weil viel passiert ist, oder nach Vancouver, weil Park City richtig unspektakulär war und du einfach nur dein Training absolviert hast und nichts zu erzählen hast.
Schauen wir mal. Also, dann.
Sehr gut. Fred, wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.